Samanta Chakavale Soatra Gachanto Devata Sadhammang Munirachasa Sonanto Sagamukadam Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Ja, wir sind weiter auf der Reise zu uns selbst. Und ich denke, bei den meisten von uns ist inzwischen eine gewisse Bereitschaft auch da, diese Reise auch wirklich, so gut es eben möglich ist, zu bewerkstelligen. Und gleichzeitig wird es bei den meisten auch so sein, dass immer wieder auch Hindernisse auftauchen, Blockaden auftauchen. Und vielleicht ist es nochmal ganz gut, da auch nochmal einen kurzen Blick drauf zu werfen, was sind denn das vielleicht für Blockaden oder Hindernisse, die bei mir da auftauchen? Und es ist übrigens gar nicht so ungewöhnlich, dass auch wenn wir schon ein bisschen fortgeschritten jetzt auf unserer Reise sind, dass dann immer wieder auch sowas auch hochkommt. Im Endeffekt, manchmal wird auch gesagt, wo ganz einfach mehr Licht reinkommt, das sieht man halt mehr. Ja, also das ist auch so. Manchmal hat man das Gefühl, jetzt habe ich doch gerade so total gut meditiert und war alles so einfach und irgendwie ganz von selbst gelaufen und nächste Meditation dann auf einmal, ups, wieder irgendwie geht gar nichts, wieder total Anfänger, wieder irgendwie da eng und da verkrampft und so weiter. Also da vielleicht kann es helfen, vielleicht auch die Hindernisse mal nochmal ein bisschen genauer kennenzulernen und eben auch so sich selber auch ein bisschen zu beruhigen. Alles okay, alles okay. Was auch übrigens sein kann in einem Meditationskurs, dass auch intensiv geträumt wird. Also ich habe heute Nacht wirklich auch intensiv geträumt und habe mir auch gedacht, hups, was da alles auch daherkommt. Es war so ein Fluchttraum und auch so ein Traum, wo ich wieder nicht ganz genau wusste, wo ich bin oder wo ich hin muss. Oder das ist so ein Traum, der bei mir immer wieder auch einmal auftaucht. Und jetzt auch in dem Kurs. Auch ganz interessant. Und inzwischen, ja, natürlich haben die auch so ein bisschen eine Wirkung und hinterlassen oft auch eine gewisse Stimmung, auch so ein Traum. Aber inzwischen weiß ich, das ist ein Teil vom Kurs und das ist auch total okay, wenn das auch hochkommt. Wir müssen uns daran erinnern, es ist ein Reinigungsweg, den wir da beschreiten und Reinigungsweg bedeutet heute auch, dass heute auch Reinigung stattfindet. Ja. Was vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist, zu untersuchen oder zu überprüfen, ist auch unsere Haltung der Meditation gegenüber oder überhaupt dem Weg gegenüber oder auch unsere Motivation auch einmal nochmal vielleicht ein bisschen genauer zu beleuchten und kennenzulernen. Und oft ist es so, dass wir, wenn wir die Motivation sehen, dann vielleicht schon das ein oder Hindernis vielleicht auch schon ein bisschen klar wird oder deutlicher wird. Also zum Beispiel das erste Hindernis ist die Begierde. Und da denke ich, da, wenn man die eigene Motivation anschaut, die eigene Haltung anschaut, haben wir ja alle auch ein bisschen so eine Erwartungshaltung. Also wir möchten ja auch irgendwo weiterkommen auf unserem Weg und ein bisschen Fortschritt machen auf unserem Weg und ja, und irgendwelche Resultate vielleicht auch erreichen, sodass wir auch vielleicht, wenn wir nach Hause kommen, dann auch ein bisschen was vorzuweisen haben, wenn da zu Hause auch jemand da ist, der sich dafür interessiert oder irgendwas, wo man dann beruflich auch gut verwenden kann und einbauen kann und da ein bisschen beruflich auch nochmal ein bisschen weiterkommt oder was auch immer. Also da eben auch nochmal hinschauen, ist da so eine Motivation in mir vorhanden, so da wo auch so ein bisschen Ergreifen vielleicht auch damit verbunden ist, so, ja, auch so ein bisschen Erwartungshaltung, so eben auch ein gewisses Resultatdenken. Und, oder so, wie man vielleicht auch sagen kann, eine gewisse Zielorientiertheit. Und ja, manchmal vielleicht sogar auch eine gewisse Hoffnung auch. Und all diese Komponenten sind nicht wirklich dafür geeignet, um einmal wirklich da zu sein. Sogar diese Hoffnung, die ja manchmal so angepriesen wird, als letztes bleibt die Hoffnung oder so. Und auch die Hoffnung bedeutet immer, ich möchte irgendwo hin und ich möchte da weg, wo ich bin. Und indem wir da weg wollen, wo wir sind, verpassen wir natürlich den gegenwärtigen Moment und sind wieder in diesem bedingten Entstehen drin, das wir ja relativ ausführlich besprochen haben und, ja, und sind wieder am Machen, am Korrigieren, am Verbessern und am Optimieren. Ja, und dadurch können wir dann wahrscheinlich alle dann wieder gut erleben, wie eher dichte Gefühl auch auftaucht, zum Beispiel bei der Begierde oder bei der Erwartung kann das sein, dass hier im Hals eine gewisse Enge auch auftaucht. Manchmal auch so eine Anspannung im Stirnbereich, ja, da wo man zu sehr greift, zu sehr sich anstrengt, auch um was zu erreichen. So auch hier Anstrengung, die sich da niederschlägt. Oder ganz einfach, wo wir es immer auch spüren können, ob wir jetzt ganz entspannt sind, ob wir gut motiviert sind oder ob irgendwas wieder dazwischen gekommen ist, ist eben unseren Herzbereich auch anschauen. Wird es da eher ein bisschen enger oder habe ich das Gefühl, Mensch, das wird jetzt doch auch ganz weit. Und da, ja, so ich hatte heute ja in der Meditation so auch, denke ich, im Hinblick auf diese Erklärung auch nochmal so hineingeführt, sodass ihr auch ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen könnt, wie so eine Grundhaltung vielleicht auch ausschauen kann. Also wo man in der Meditation halt reingeht und einmal sich ganz für den gegenwärtigen Moment öffnet und so eher so ein bisschen empfänglich wird und rausgeht aus dieser Macherhaltung, sondern in so eine eher passive Haltung und so ein, ja, ein Einverstandensein, ein Annehmen, vielleicht auch so ein Gefühl der Dankbarkeit auch. Ja. Dankbarkeit zum Beispiel gerade im Hinblick auf, ich möchte es anders haben, wie es ist, ist ein wunderbares Gegenmittel. Also manchmal reicht es auch, dass wir einfach das erkennen und wahrnehmen und dann loslassen und dann kann es sich auflösen. Manchmal reicht es auch, dass wir irgendwie das mitbekommen und dann wieder zurück zum Atem gehen und dann uns dem Atem wieder hingeben und dadurch kann es sich auflösen. Und manchmal ist es aber vielleicht auch notwendig, um vielleicht wie der Buddha auch gesagt hat oder wie Ayakema auch ganz eine schöne Formel auch entwickelt hat. Erkennen, nicht tadeln, ändern. Also so dieses Prinzip vielleicht auch einmal in der Meditation auch kurz anwenden. Dieses Erkennen, okay, da ist jetzt wieder Dichte da, erkennen, ja. Vielleicht sogar ein Erkennen, ja, ich bin wieder so ein bisschen am Wollen, ich möchte wieder wohin, möchte wieder was erreichen. Dann sich nicht tadeln dafür. Weil wenn man sich dann auch noch tadelt, weil man es wieder nicht ganz optimal macht, nicht ganz perfekt macht und dann wieder diesen Kritiker oder die Kritikerin da reinbringt und die kennen wir alle ganz, ganz gut. Also wir haben ja alle eher die Tendenz, uns selber eher immer mehr als kritisch zu begleiten, als wohlwollend zu begleiten. Ja. Also wir hätten ja auch die Möglichkeit, den Blick auch darauf zu richten, was alles total gut läuft und wie wir doch da sind und wie wir uns bemühen und all diese Komponenten mit reinzubringen. Aber oft ist eben auch eine gewisse kritische Haltung da. Ja, und dann dieses Erkennen, nicht tadeln, So ist es ganz einfach. Und dann ändern. Und dann wird manchmal gesagt, mit dem Gegenteil ersetzen. Das ist nicht immer ganz einfach. Und da gehört auch eine gewisse Übung dazu. Und wir müssen da vielleicht auch nochmal genau hinschauen, wo bin ich jetzt? Was ist da jetzt gerade für eine Blockade da? Oder was kommt, will da gerade hochkommen? Und hier für mich ein total schönes Gegenmittel gegen dieses Begehren und gegen dieses Haben wollen und das wir vielleicht auch im Alltag auch weiter üben können, ist die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit ist ein Einverstandensein, ein Ja-Sagen, ein Aussteigen aus dem Es soll anders sein, sondern Dankbarkeit heißt Ja. Sogar vielleicht ein bisschen mehr, sogar so dieses ja, fast ein bisschen Umarmende, so dieses Bejahende, dieses Einverstandensein, Zufriedensein auch. Dankbarkeit und Zufriedensein. Und dann eben wieder, wenn wir da ein bisschen, ja, unsere Haltung vielleicht auch nochmal neu ausgerichtet haben, dann eben auch zu schauen, wie fühlt sich das jetzt auch an? Ist dieses enge Gefühl im Hals, ist es immer noch so da? Oder diese Verspanntheit in der Stirn? Ja, eine Möglichkeit, wie wir zum Beispiel mit dem ersten großen Hindernis arbeiten können. Hindernis, das, wie gesagt, das wir alle kennen und das natürlich auch in der Meditation auch auftaucht. Das ist jetzt nicht einfach weg. Und vielleicht auch im Hinblick auf diese Reise, die wir da gerade unternehmen, wo wir mehr und mehr zu uns kommen wollen und tiefer einsteigen wollen, damit wir tatsächlich diese ja, subtileren Bereiche betreten können, damit wir auch vielleicht dieses erweiterte Bewusstsein auch erleben können, müssen die Hindernisse zumindest zeitweilig auch einmal losgelassen werden. Insofern ist auch ganz schön, die auch kennenzulernen, weil manchmal ist es so, dass man es durch das Kennenlernen auch leichter loslassen können. Das zweite Hindernis ist die Ablehnung, das Nicht-Haben-Wollen. Und auch dieses Hindernis ist natürlich auch in der Meditation auch immer wieder da, das taucht da immer wieder auf. So, ja. Vielleicht auch manchmal so gar nicht so ein starkes Ablehnen, sondern so vielleicht so eine leichte zögerliche Haltung, auch so ein bisschen so ein Neck, sich ganz einlassen, so ein bisschen vermeiden und ausweichen auch, so manchmal so ein bisschen vermeiden. Vermeiden, indem wir ja, wieder abschweifen, irgendwo anders hingehen. Ja. Es ist ganz interessant, dass wir da alle wahrscheinlich unsere Strategien haben, wie wir dem gegenwärtigen Moment auch, ja, wie wir den verändern wollen oder wie wir den loshaben wollen. Ja. Also eine der Haltungen ist eben, indem wir uns ablenken. Also das ist ja, man da ist, auch im Alltag ist ja unendlich viel geboten, wie wir uns ablenken können, sodass wir ja nicht da sein müssen, sodass wir ja, ja dieses vielleicht enge Gefühl oder dieses ablehnende Gefühl nicht konfrontieren müssen. Ein weiteres sehr bekannte Strategie ist, in die Opferhaltung zu gehen. Jemand anders ist schuld. Und dann, was auch ganz bekannt ist, sich selber auch so runterzumachen oder sich selber auch irgendwie zu tadeln oder ja, zu kritisieren. Und alle Strategien, und das ist wichtig zu erkennen, sind darauf aufgebaut, ich mag da weg. Es passt mir nicht so, wie es ist. Wobei jetzt der könnt schon ein bisschen erkennen vielleicht, dass das erste und zweite Hindernis oft so Hand in Hand gehen. Und manchmal ist das eine mehr im Vordergrund und manchmal ist das andere mehr im Vordergrund. Im Endeffekt bedeutet, ja, Ablehnung bedeutet, ich mag weg von dem, wie es ist. Und Begierde bedeutet, ich mag woanders hin, um da wegzukommen, wo ich bin. Ja, also so, dass eigentlich so, die gehen fast ein bisschen Hand in Hand. Ablehnung und anders haben wollen oder Begierde. Ja, und wenn man das ja vielleicht bei sich auch erkennt, ich bin da jetzt wieder, so eigentlich passt es mir gerade nicht und ich möchte mich nicht wirklich einlassen und ja, und dann eben auch wieder reinspüren, wo kann ich das jetzt spüren? Und da ist natürlich auch wieder die Enge im Herz, vielleicht auch wenn es so ein bisschen in Richtung ohnmächtige Verzweiflung oder Wut geht, Enge im Halsbereich kann das auch sein. Oder wie wir auch schon gesagt haben, auch so im Oberbauchbereich, dass ein gewisses Ziehen oder Brennen oder ein gewisser Druck auch vorhanden ist. Und da, oder natürlich auch da, Anspannung in der Stirn. Und da vielleicht auch aussteigen, wenn diese Haltung da ist, wenn diese Motivation da ist, das Erkennen. Und dann das Gegenmittel davon ist natürlich die liebende Güte und vor allem diese Qualität des Annehmens. Annehmen ist das Gegenteil von Ablehnen. Und liebende Güte, ich möchte es nochmal erwähnen, auch an dieser Stelle, wo wir jetzt schon ein bisschen weiter im Kurs fortgeschritten sind. Bitte jede Meditation mit liebender Güte anfangen. Es hilft nichts, wenn wir zu schnell reingehen und der Geist nicht wirklich gut vorbereitet ist. Es gibt keine Abkürzung auf dem Weg. Und wenn wir jetzt denken, jetzt ganz, ganz schnell rein und jetzt ganz, ganz schnell durchbrechen und jetzt ganz, ganz schnell zur Vertiefung, ja, dann kann das eben ganz, ganz schnell auch in die Hose gehen. Und darum, es passiert gar nichts auf dem Weg. Wir haben unendlich viel Zeit. Auch hier im Kurs. Wir sind gerade in einer Phase, wo wir gerade ganz, ganz viel Zeit haben. Vergangenheit ist weg, Zukunft ist noch nicht da. Wir haben ganz, ganz viel Zeit. Manche vielleicht sogar denken, oh, dauert aber ganz schön lang, der Kurs. Ist langweilig vielleicht auch. Das ist auch so eine Langeweile. Anstatt zu denken, wow, total viel Zeit, endlich haben wir Zeit für mich. Und dann kommt wieder so diese Langeweile, es passiert jetzt nichts Besonderes. Oder wie lange geht denn der Kurs noch? Wie viele Tage haben wir denn noch? Ganz schön anstrengend. Positiv, wir haben Zeit. Wir haben Zeit, uns gut vorzubereiten auf die Meditation. Wir haben Zeit, unsere Motivation nochmal vielleicht zu klären und nochmal neu uns auszurichten, unsere Haltung zu überprüfen. Wir haben Zeit. Und gerade wenn es ein bisschen eng wird, nochmal aussteigen vielleicht sogar, wenn wir es merken, und zu sagen, okay, ich fange nochmal ganz von vorne an. Anfängergeist. Ich fange nochmal ganz von vorne an. Und dann vielleicht ganz nochmal so kurz durch den Körper durchgehen, mit Dankbarkeit, mit offen und weit, mit Licht und Leicht. Nochmal die Sonne in uns reinscheinen lassen, sich nochmal bewusst machen, dass wir alle lichte Wesen sind, dass wir alle mit göttliche Wesen sind, dass wir alle mit der Quelle verbunden sind, uns das vielleicht nochmal mental auch bewusst zu machen. Ja, oder irgendetwas zu üben oder weiter zu üben, was für euch eben stimmig ist. Ich hatte ja mal, ich glaube, das war schon am ersten Abend oder am ersten Tag, wo ich euch auch so ein bisschen empfohlen habe, versucht euer Lied eben zu hören, von diesem Naturvolk. Versucht einmal eure Worte zu hören. Versucht einmal eure Erinnerung, euer Erlebnis wahrzunehmen. Versucht einmal euer Bild oder euren Satz auch zu hören oder euer Lied. Wir haben ja so ein bisschen ein Angebot an Liedern. Bei mir kommt immer wieder ein Lied hoch. Das werden wir jetzt in dem Kurs, glaube ich, noch nicht singen. Vielleicht wir müssen es noch ein bisschen mehr üben. Das Kolibri-Lied. Ja, das müssen wir noch ein bisschen mehr üben. Aber das ist so ein Lied, das ich letztes Jahr in Nicaragua kennengelernt habe. Und das ist so tief reingegangen. Es hat mich so berührt. Und das ist der Kolibri, der in den schamanischen Traditionen auch oft als ein Krafttier bezeichnet wird. Und der Kolibri, der eben die Fähigkeit hat, so mit diesem langen Schnabel, wo er den Nektar auch rausholt, auch unser Herz zu öffnen. Und da immer mit dem Lied sich vorzustellen, wie so das Herz noch weiter aufgeht, zum Beispiel. So. Aber schaut da vielleicht auch für euch. Es gibt natürlich auch die klassischen Metasätze, möge ich frei sein von Feindseligkeit und so weiter. Wenn die für euch geeignet sind, dann verwendet auch die. Ich bin ein bisschen wegkommen davon, von dieser klassischen Praxis, weil ich habe dann auch gemerkt, also allein dieses möge es anders sein, möge ich frei sein oder so. Das ist immer so, es ist so, wie ich bin, ist nicht ganz okay, es soll anders sein. Da habe ich immer so ein bisschen, ganz, ganz subtil ist das ja, festgestellt, das ist, fühlt sich nicht ganz stimmig an für mich. Und irgendwann bin ich dann tatsächlich so habe das total runter reduziert und bin dann auf Worte gekommen. Und die Worte, die waren dann relativ schnell da. Also das war ganz interessant. Ich habe dann so einmal, ich weiß nicht, kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wie die auf einmal zu mir gekommen sind. Auf alle Fälle, wo die das erste Mal so da waren, und das waren gleich alle Worte da. Also so dieses offen und weit, Licht und leicht, ganz entspannt. Offen und weit, Licht und leicht, ganz entspannt. Offen und weit, Licht und leicht, ganz entspannt. Das war auf einmal so da. Und ich habe gemerkt, wenn ich die Worte in mich reinsinken lasse, das ist nicht dieses, möge es anders sein, sondern die Worte, die berühren da was in mir. Da geht was im Idealfall in Resonanz in mir. Etwas, was ja auch vorhanden ist, das, was ja da ist. Dieses Offene und Weite, es ist ja da. Ich muss nur schauen, wie kann ich da irgendwie ein geschicktes Mittel finden, um das so ein bisschen anzutriggern, dieses Offene und Weite. Ja. Dieses Lichte und Leichte, wir sind Lichtwesen. Wie kann ich das ein bisschen antriggern? Wie kann ich das sozusagen ein bisschen hervorkitzeln, zur Wahrnehmung bringen? Das, ja. Und da möchte ich euch nochmal sehr, sehr motivieren, für euch auch zu schauen, was für Worte, was für Bilder habt ihr da. Ja. Irgendwann sind dann noch so ein bisschen beim Forschen sind dann die Worte warm und weich noch dazugekommen. Aber diese fünf Worte, so, das ist ganz, oder sechs Worte, offen und weit, Licht und leicht, ganz entspannt, das sind so, die begleiten mich und die sind ganz einfach ganz leicht da und haben auch eine Wirkung. Ja. Und die, natürlich, auch da haben wir wieder die Wahl. Ich kann die dann runterrattern und offen und weit, Licht und leicht, ganz entspannt, offen und weit, Licht und leicht, ganz entspannt. Irgendwie funktioniert das nicht mehr bei mir. Ja, scheinbar sind es doch nicht die richtigen Worte. Klar, wenn ich so mechanisch dann mache, dann ja, vielleicht noch mal ein bisschen bemühen. So wirklich offen und weit, Licht und leicht, ganz entspannt. Die gleichen Worte, einmal so, ganz eine andere Wirkung. Ja. Oder dass man tatsächlich dann für sich merkt, Mensch, das, meine Praxis ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ein bisschen so eingefahren geworden, das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen mechanisch geworden. Dann nochmal ein bisschen kreativ auch sein. Also ich denke, Kreativität ist so ein wichtiges Element auf dem Pfad. Also da auch, wir haben auch einen ganz individuellen Weg und wir müssen auch ganz individuell unsere Werkzeuge finden und unsere Worte und unsere Strategien auch finden. Das sind Angebote, die ich selber vor allem auch für mich auch überprüft habe, die ich natürlich auch von Aya Kema auch schon gehört habe und kennengelernt habe und die teilweise eben auch sogar bis zum Buddha zurückreichen, aber gleichzeitig natürlich immer für sich selber auch zu schauen und ja, zum Beispiel diesen Bodyscan oder diese Stück-für-Stück-Methode, die hat der Buddha in dieser Art gar nicht gelehrt. Der hat die 31 oder 32 Körperteile hat er gelehrt, dass wir die kennenlernen sollen und uns mit denen beschäftigen sollen. Und aus dieser Betrachtung, Körperbetrachtung heraus, ist dann in Burma diese Methode durch ein Körperdurchgehen entstanden, Vipassana. Es kommt aus der burmesischen Tradition und ist über, vor allem, denke ich, über Goenka im Westen bekannt geworden. Ursprünglich in Burma entwickelt worden oder nochmal neu entdeckt worden. Auch da gibt es ja auch unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ist es jetzt tatsächlich neu oder war das irgendwo schon vorhanden und ich habe es neu entdeckt? Interessanterweise auch mit dem bedingten Entstehen. Das war eine Entdeckung, die der Buddha in der Nacht seiner Erleuchtung gemacht hat. Wo er die vier edlen Wahrheiten erkannt hat, wo er erkannt hat, wie Leiden immer wieder neu entsteht. Und in dem Zusammenhang hat er diesen bedingten Entstehungspfad ist er auf einmal bei ihm aufgetaucht und er hat es so beschrieben, es ist ein Pfad, der überwuchert war, der vergessen war, der aber nicht mehr vorhanden war, sondern der war vergessen, der war nicht mehr zugänglich. Und er hat den sozusagen wieder freigemacht, als er sich daran erinnert, in ein altes Wissen vielleicht eingetaucht, sich daran erinnert an diesen Pfad und hat ihn dann wieder zutiefst erkannt und hat ihn dann gelehrt. Und interessant, am Anfang hat er nur 10 Elemente von dem bedingten Entstehen gelehrt. Also ganz interessant auch, dass das nicht der 12-gliedrige Pfad war, sondern 10-gliedrige Pfad. Und der fing am Anfang mit diesem Wiedergeburtsbewusstsein an. Dieses Bewusstsein, das sich sozusagen inkarniert. Das war so. Und dann, das weiß ich aber nicht, wann das geschehen ist, das müsste man vielleicht so Schriftgelehrte fragen, wann diese 9 Elemente reingekommen sind. Dann ist eben dieses, dass dieses Wiedergeburtsbewusstsein auch geprägt ist, dass das auch eine Formation hat, einen Erfahrungsschatz hat, der das Wiedergeburtsbewusstsein auch sozusagen bedingt. Und das ist auch dieser Erfahrungsschatz, diese Karma-Formationen, die haben auch wieder eine Ursache. Und das ist eben Verblendung heißt klassischerweise, aber eben dieses Vereinzeltsein, individualisiert sein. Ja. Also, liebende Güte, immer wichtig am Anfang der Meditation. Drittes Hindernis, Müdigkeit und Trägheit. Klar, die ersten Tage, sage ich auch immer in den Gesprächen, ersten 2, 3 Tage total okay. Wir bringen viel von zu Hause mit. Dann kommen wir hier auch in eine ganz neue Gegend, wenn wir vielleicht von Hamburg kommen und da ist man ja auf Meeresniveau und jetzt hier ist man bei 850 Meter. Ja, das macht auch was aus. Also das, klar, das sind 850 Meter. Dann vielleicht legt man irgendwo, wo es nicht so viel frische Luft gibt oder man nicht so viel draußen ist. Und jetzt hier sind wir auch immer wieder draußen, auf einmal frische Luft, 850 Meter. Und dann bringt man noch so ein Packerl von zu Hause mit und dann denkt man sich, komisch, jetzt, ich habe mich so drauf gefreut auf den Kurs und jetzt ist so eine Müdigkeit da. Ich kann das gar nicht ganz verstehen. Also vielleicht ist da was dabei für euch. Ja, und dann ist natürlich auch die Müdigkeit, und das kann man vielleicht auch bei der Stück für Stück auch gut erleben, ist natürlich auch eine Möglichkeit, wegzugehen, nicht so genau hinschauen zu müssen. Ist auch so ein bisschen eine Fluchttendenz. Ja. Ich mag es gar nicht so ganz genau wissen. Ja. Und so mit der Müdigkeit und so, also gerade auch, wenn wir in der Meditation ein bisschen tiefer reinkommen und die Sache auch klarer wird, und dann ist natürlich auch so eine Tendenz da, dass ich mag es nicht klar haben, das mag nicht feinere Ebenen kennenlernen, das mag keine Freude, kein Pitti, kein Sukha. Das sagt und vermittelt uns zwar die ganze Zeit, ja natürlich will ich das, aber wenn wir uns in die Richtung bewegen, und das, wie gesagt, das geht natürlich dann auf Kosten der Ich-Bezogenheit, ich denke, also bin ich loslassen, ich mache, also bin ich loslassen, ich bin erreichbar, also bin ich loslassen, also das mit dem Handy loslassen. Und all diese Identifikationen loslassen ist natürlich, da sagt das Ich natürlich schon, Moment einmal. Ich will das schon, aber ich will dabei bleiben. Ich will das schon, aber ich will dabei bleiben. Ich möchte erleuchtet werden. Und das ist eben das Problem, dem wir da gegenüberstehen. Ich möchte erleuchtet werden, ja klar. Und genau das ist natürlich dann die Blockade, eine Riesenblockade, der wir dann gegenüberstehen, dieser Ich-Berg. Ja, wow, Hindernisse, Steine, Erkennen, nicht tadeln, ändern. Passt ja total gut. Ja, klar ist diese Tendenz da, ich möchte dabei bleiben. Ja, und gleichzeitig wissen wir, dieses Ich ist der Preis, den wir bezahlen müssen. Ja. Auch, ja, ist jetzt auch nichts Neues, Augustinus, ein christlicher Kirchenlehrer, hat es im 3. oder 4. Jahrhundert hat er gelebt und hat diesen wunderbaren Ausspruch getätigt. Der Preis der Liebe ist das Ich. Ja. Also Ich und Lieben, ja, vielleicht so, ja, so ist immer so natürlich auch ein gewisses Anhaften dann auch drin. Ist immer wieder so auch ein gewisses, möchte mindestens so viel zurückbekommen, wie ich gebe, drin. Also so diese bedingungslose, reine Liebe, ja, da muss man diesen Preis des Ichs auch bezahlen. Also auch wichtig, auch kennenzulernen oder sich klar zu machen. Ja, und hier in der dritten, beim dritten Hindernis kann es eben auch sein, dass wir uns da so ein bisschen, wir möchten es jetzt so genau, wollte ich es jetzt auch wieder nicht wissen, dass ich da nichts verloren habe. Oder ich, ja, ich muss nicht verschwinden. Ich bin ja sowieso gar nicht da. Also das, auch das ist so ein Konzept, das wir haben. Dieses ich muss mich auflösen oder was auch immer. Wichtig ist zu erkennen, aus was dieses Ich besteht. Dass das ein zusammengebrautes Gebäude ist oder System ist, wo wir ständig damit beschäftigt sind, das zusammenzubauen. Also diese Illusion von einem substanziellen Etwas, das total fest ist, total stabil ist, das total sicher ist, diese Illusion einmal zu durchschauen, das ist es. Es ist eine Illusion, der wir da aufgesessen sind. Und nicht, ich muss da jetzt mich selber umbringen oder so. So ein Selbstmord, so ein Ich-Selbstmord, so eine Art Ich-Selbstmord begehen. Klar ist es nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen. Wir brauchen da natürlich schon auch ja, so eine gewisse Zeit und immer wieder auch sehr, sehr viel Geduld und sehr, sehr viel Nachsicht mit uns selber. Das können wir nicht von heute auf morgen total umsetzen. Ich meine, das ist so radikal. Also wenn man sich das nur bewusst macht, wie radikal das ist, dann kann ja schon Angst hochkommen. Geschweige, wenn wir dann in ein Erleben reinkommen, wo es dann tatsächlich erlebt wird, dass alles sich ständig verändert, dass sich alles tatsächlich ständig auflöst. Wenn man in so ein Erleben reinkommt und dann vielleicht nicht die Lehre zur Verfügung hat, sondern das irgendwie so unvorbereitet geschieht, das ist nicht ohne. Hier haben wir natürlich die Lehre zur Verfügung und wissen genau, ja, um in diese feineren Bereiche, in diese erfüllenderen Bereiche, in diese ganzheitlicheren Bereiche zu kommen, in diese heileren Bereiche zu kommen, muss ich natürlich die separierenden, begrenzenden Anteile loslassen. Ja, wie soll ich sonst in das All-Eine, in das Einheitsbewusstsein eingehen? Wie soll ich sonst zurück in das Heim kommen? Das Einheitsbewusstsein. Also auch hier wieder alles okay. Ja, da ist diese Tendenz vielleicht in mir vorhanden. Ich möchte es nicht so genau wissen. Alles auch okay. Also nicht jetzt da, ich muss jetzt mich dazu zwingen, jetzt noch klarer hinzuschauen, wenn ganz einfach so die Bereitschaft noch nicht so da ist. Das ist total okay. Ein vierter Hindernis ist Unruhe und Rastlosigkeit. Ein Hindernis, das wir natürlich alle total gut kennen. So dieses Getriebensein und es muss vorwärts gehen. Und diese ständige, ja, ständige leichte innere Anspannung. Ja. Englischer Mönch hat das mal als Low-Grade Panic hat er das mal bezeichnet. Diese leichte innere Anspannung, dieses leichte Getriebensein. Low-Grade Panic, so diese ganz leichte Angst auch immer, das natürlich auch da ist, vom Ich. Ja. So ist die Situation wirklich geeignet, dass ich einmal entspannen kann? Oder ist da irgendwas, was ein bisschen unvorhergesehen auf einmal passieren könnte? Oder auch im Alltag natürlich, wenn ich anderen Menschen begegne oder neue Situationen begegne. Und so auch immer so ein bisschen erst einmal so dieses Abchecken. Ist der oder die okay? Kann ich da wieder entspannen? Kann ich da aufmachen? Oder ist die Situation im Wald okay? Oder kommt da doch der Fuchs oder die Füchsin? Kann ich wirklich aufmachen? Oder ist der Ast, der da ruhiger mal nochmal genauer schauen, ob wirklich alles okay ist oder ist der Ast zu? So immer dieses, wir tun uns ganz, ganz schwer, so mal wirklich einfach zu sein. Ja. Auch hier in einem Meditationskurs total gut zum Beobachten. Wir müssen ja hier nichts machen. Ja. Wir dürfen einfach sein. Und dann zwischen den Meditationen oder in der individuellen Praxis oder in der Mittagspause oder wann auch immer, am Vormittag auch. Wir setzen uns draußen auf eine Bank und es ist alles andere als einfach, einfach da zu sein. Ich habe mal mit der 99-jährigen Frau gesprochen, ja, mit der ich zufällig in Kontakt gekommen bin, weil ich eine Meditationsgruppe besucht hatte und war dann mit dieser Frau, hat dieses Geschenk mit dieser alten Frau, die noch total klar war, sprechen zu können. Und sie sagt dann diesen Satz, es ist irgendwann, auf einmal ist der ihr rausgekommen, es ist gar nicht so einfach, einfach da zu sein, einfach zu sein. Es ist gar nicht so einfach. Mit 99 Jahren. Ja, total, also ich war, es ist total, hat mich total berührt, dieser Satz. Und man dachte, wow, was für eine Weisheit. Es ist gar nicht so einfach. Und das können wir drunten auf der Bank total gut erleben. Irgendwie, ja, vielleicht sollte ich doch meditieren jetzt. Oder wie mache ich es, dass ich noch mehr entspanne? Oder vielleicht noch Position ein bisschen verändern. Und noch mal einen anderen Platz suchen. Hier ist doch ein bisschen hart oder was auch immer. In der Meditation auch so diese Tendenz, so sich umzusetzen, ja, wegzubewegen. Ja, wir wollen uns nicht konfrontieren mit Dukkha. Flucht oder Bewegung verdeckt Dukkha. Also das ist, ja, uns der Buddha schon vermittelt, Flucht oder Bewegung verdeckt Dukkha. Indem wir uns wegbewegen, kriegen wir es nicht mit. Also es ist auch so, ich meine, das ist bei uns ja dermaßen normal in unserer Gesellschaft. Dieses Machen müssen, dieses Wegbewegen, dieses Bewerkstelligen müssen, Leistung bringen müssen, ja, und, alles. Im Endeffekt, wenn man mal ganz genau hinschaut, und wir sind ja momentan in einer Geschwindigkeit unterwegs, das schon auch einmalig ist im Menschendasein. Und da ist viel davon hat mit Flucht zu tun. Wegwollen, woanders hinwollen, was verbessern wollen. Es ist nicht okay, so wie es ist, umsetzen. Wir wollen Dukkha nicht konfrontieren. Obwohl vielleicht Dukkha für uns wichtige Botschaft hätte. Ja. Vielleicht ist die Botschaft einfach, jetzt bleib doch einmal da. Ich tue da doch nichts. Ja. Ich will doch nur das Beste für dich. Ja. Vielleicht ist das die Botschaft von Dukkha. Aber wenn du immer anders haben willst, wie es eben gerade ist, ja, na, wie soll ich dich darauf aufmerksam machen? Ich muss doch irgendwie dir zeigen, du bist in die falsche Richtung unterwegs. Und das Mittel, das ich halt normalerweise verwende, um dir das zu zeigen, ist, dir ein bisschen Druck zu vermitteln. Ja. Dieser Druck, diese Schwere, dieser ständige, leichte Druck oder leichte Beschwernis, das wir im Alltag auch haben. Dieses ständige, leichte Getriebensein, so diese Unruhe. Ja. Jetzt bleib doch einmal da. Vielleicht ist das die tiefe Botschaft von Dukkha. Ja. Bleib einmal da. Öffne dich für das Leben. Öffne dich für den Fluss des Lebens. Hör auf, auch Dinge festhalten zu wollen. Ich bin fließen, ja, das Leben. Ich bin fließen. In dem Moment, wo wir versuchen, diesen Fluss festzuhalten, entstehen Turbulenzen, entstehen Verwerfungen, entsteht Spannung, entsteht Druck. Und das können wir hier in der Meditation natürlich total gut auch überprüfen oder nachvollziehen, wo vielleicht auch immer wieder auch der gegenwärtige Moment, er ist nicht ganz gut genug. Er soll ein bisschen anders sein. Und da vielleicht auch in eine neue Gelassenheit kommen, in ein neues Einverstandensein kommen, in ein neues Annehmen kommen. Und das kann eben diesem Anders haben wollen und dieser Unruhe und Rastlosigkeit entgegenwirken. Oft ist so, diese Unruhe und Rastlosigkeit ist in unseren Armen und Händen auch ganz gut zu spüren, auch manchmal in den Beinen, den Füßen auch ganz gut zu spüren. Also da sagen, es pressiert nichts, ich habe alle Zeit der Welt, ankommen, ja sagen, ja, einverstanden sein. Und dann das fünfte Hindernis ist der skeptische Zweifel, ja. Oder die Zweifelsucht, vielleicht noch ein bisschen deutlicher ausgedrückt, das ist bei manchen Menschen sehr, sehr stark da, die Zweifelsucht, also wo es tatsächlich so eine richtige Sucht ist, immer irgendwas finden zu müssen, was nicht okay ist oder das bestätigt, dass der Weg jetzt nicht geeignet ist oder dass ich nicht geeignet bin für diesen Weg oder was auch immer. Also sich vielleicht nochmal vergegenwärtigen oder sich selber nochmal klar machen. Wir wären nicht hier, wenn der Weg nicht für uns geeignet wäre. Es wird keinen Sinn machen. Wir wären vom Leben nicht hierher geführt worden. Und wir würden mit Sicherheit nicht mit dem Dhamma, mit der Lehre des Buddha in Kontakt kommen. Es wird ganz einfach nicht stattfinden, wenn es nicht was in uns in Resonanz bringen würde. Oder wo ganz einfach eine gewisse Anziehung auch da ist oder eine gewisse Bereitschaft auch da ist und ein gewisses Verständnis auch da ist und ein gewisses Vertrauen auch da ist. Und Vertrauen ist auch ein Element, das dem skeptischen Zweifel auch entgegenwirkt. Vertrauen in die Lehre, Vertrauen in den Weg, Vertrauen in die Botschaft, dass wir Lichtwesen sind. Vertrauen in die Fähigkeit, dass wir zurückkehren können zu unserem wahren Sein. Vertrauen vielleicht in die Botschaft, auch das ist vielleicht ein bisschen neu, dass momentan scheinbar vom Weltgeschehen her besonders geeignete Zeit ist, um einen Bewusstseinswandel zu ermöglichen. Der Druck ist so hoch, dass uns gar nichts anderes übrig bleibt. Natürlich können wir noch warten, bis der Druck noch höher wird. Kann man immer machen. Aber vielleicht ein bisschen bewusster mitbekommen. Und dann vielleicht auch mehr und mehr die Bereitschaft entfalten. Ja, das ist nochmal so vielleicht als Ergänzung, die Hindernisse kennenzulernen, so ein paar Gegenmittel auch nochmal kennenzulernen, die wir einsetzen können, um dann tatsächlich auf unserer Reise noch tiefer zu kommen, ohne es zu wollen. Klar. Ja, wir hatten ja gestern von Pitti schon gesprochen und vielleicht heute nochmal, das ist vielleicht nochmal Pitti nochmal ein bisschen genauer beschrieben. Das ist tatsächlich so ein äußerst angenehmes, wohliges, körperliches Gefühl. Es kann ein Gefühl des Leichtwerdens sein, teilweise vielleicht sogar auch ein Gefühl des Schwebens sein. Es kann ein Gefühl vor allem auch der Ausdehnung sein. Es kann auch ein Gefühl, das mit wohliger Wärme auch zu tun hat, sein. Es kann so ein Prickeln, ein Rieseln sein. Es ist letztendlich ein Gefühl, das wir alle kennen. Also wir kennen das alle aus dem Alltag, wo man manchmal sagt, so dieses Gänsehaut-Feeling. Man hört irgendeine schöne Musik, man hat eine tolle Unterhaltung, man sieht irgendeinen berührenden Film, man ist in der Natur und ist total hin und weg von der Situation. Man macht dann Sport und kommt in irgendeinen Zustand, der mal frei ist von Gedanken und kommt in einen Flow. Also es sind verschiedene Möglichkeiten, wie wir im Alltag auch dieses Pitta erleben können. Und das ist auch nicht so ungewöhnlich. Allerdings ist es so, dass wir dann wahrscheinlich uns nicht tiefer einlassen, das nicht als ein Samenbeet verwenden, um jetzt da einzusteigen, sondern wir werden wahrscheinlich dann weiterlaufen und nicht, wenn wir in Flow kommen, uns dann hinsetzen und dann, wenn ihr da mal jemanden seht, der am Laufen ist und dann auf einmal aussteigt und sich hinsetzt, dann vielleicht. Auch von Sportlern hört man das ja immer wieder. Also ich habe das, also gerade auch von Tennisspielern, die dann, wenn es wirklich in ein Fünf-Satz-Match geht und dann also beide schon keine Kraft mehr haben und immer wieder da an den Seiten zupfen, um im gegenwärtigen Moment auch zu sein. Und also, wo dann eben die Gedanken vollkommen weg sind und nur noch dieses Spiel da ist. Also es wird immer wieder berichtet, dass da auch so eine Art Sucht dann auch damit verbunden ist, weil man fragt sich ja schon, die müssen ja wahnsinnig viel unternehmen und viel opfern auch. Und da fragt man sich ja schon, warum machen die das? Ja. Das ist ja, also manchmal auch kommen dann so Geschichten auch zum Vorschein. Und ja, ich mag Sport total gern und schaue das gern an. Selber machen, nicht mehr so viel, manchmal noch ein bisschen. Und auch die Geschichten, die um den Sport rum sind. Also ich mag das ganz einfach total gern. Meine Schwester, die auch in dem Haus, wo ich jetzt lebe, bei meinem Bruder, die arbeitet da und die bringt mir dann immer oft einmal den Sportteil von der Süddeutschen Zeitung mit. Und weil sie weiß, das lese ich ganz gern. Und das ist wirklich auch gut geschrieben, finde ich. Und da sind natürlich auch so Geschichten, wo dann jetzt vor kurzem wieder rauskommen ist bei norwegischen Läufern, Familie, wo der Vater gnadenlos sozusagen die Kinder gepusht hat und so und die Angst hatten vor ihrem Vater und versucht. Und sind dann schon die besten Läufer der Welt geworden, schon. Aber was für ein Preis, gell? Was ist da, was für ein Preis wird da oft bezahlt? Und gleichzeitig ist natürlich nicht nur der Vater, der schuld ist, sondern muss auch eine Bereitschaft vielleicht von den Sportlern selber da sein. Und ich glaube, eine Komponente, also es ist jetzt nicht nur Leiden, was da, sondern eine Komponente ist, dass ganz einfach da totale Adrenalinausschüttung immer wieder auch zu erleben ist. Also das tatsächlich auch so einen leichten Suchtfaktor vielleicht auch hat. Ich habe es selber mal so ein bisschen erlebt, wo ich Yoga mal ein bisschen intensiver gemacht habe und habe da versucht, noch besser den Sitz hinzubringen und dann wirklich den Lotussitz einmal zu schaffen. Und das war für mich alles andere, einfach weil ich kein begnadeter Sitzer bin. Also wo ich angefangen habe, sind die Knie so nach oben gestanden. Und dann in eine Haltung zu kommen, wo die Knie dann mit der Zeit immer weiter runterkommen sind, wo ich zumindest dann einmal gut im Schneidersitz sitzen konnte. Und dann natürlich auch ehrgeizig und als Mönch, weiß ich noch genau, da war ich dann in Australien in dem Kloster von Ajahn Brahm die ganze Regenzeit zur Verfügung gehabt. Und dann habe ich eben auch so körperlich ein bisschen trainiert und geschaut, dass die Knie noch weiter runtergehen. Und irgendwann habe ich es auch geschafft, dass ich mal wirklich für ein paar Sekunden, also muss ich sagen, den Lotussitz zusammengebracht habe. Also es hat natürlich total wehtan, aber es hat sich wieder aufgelöst. Aber der Ehrgeiz war da und ich möchte es einmal im Leben, möchte ich das erleben. Und was da aber war, und darum, das war auch ein tiefes Erkennen, es war so Adrenalinausschüttung damit verbunden, also da jetzt noch weiter runter zu gehen und wow, also da ist was da. Also das Pitta ist nicht unbekannt. Also auch wenn wir vielleicht nicht jetzt in irgendein Extrem gehen, sondern ganz einfach mal da sind und auf der Bank sitzen und ja, den Tag genießen. Auch da kann Pitta aufsteigen. Die Ursache ist, dass die Hindernisse mal in den Hintergrund gehen und vor allem einmal für ein paar Momente das Denken aufhört. Und wir und der Macher eben einmal Ruhe gibt und wir uns ganz dem gegenwärtigen Erleben hingeben. Das kann in der Atembetrachtung sein, das kann sein, wenn wir durch den Körper durchgehen, oder es kann auch in der liebenden Güte-Meditation sein. okay, Pitti taucht auf. Wir haben gestern auch kurz davon gesprochen, dass dann so eine leichte Schwelle auch manchmal damit verbunden ist, jetzt ja nichts falsch machen, sagt dann, oder so eine gewisse Unruhe, Aufgeregtheit da ist. Dann ganz einfach, wenn dadurch, dass man sich wieder so ein bisschen vermasselt, das Ganze, dann einfach wieder weitermachen und wieder praktizieren und üben und wieder schauen, dass man irgendwann wieder an den Punkt hinkommt. Und da, wie gesagt, nichts erzwingen wollen, nichts erwarten, wir haben Zeit. Ja. Und nicht, jetzt muss ich doch endlich einmal so weit kommen. Dann komme ich sicher nicht weit. Immer wieder vorbereiten, immer wieder entspannen, immer wieder neu anfangen, immer wieder all das, was ich heute nochmal gesagt habe, sich vielleicht wieder in Erinnerung rufen und immer wieder, so gut es eben möglich ist, sich der Meditation hingeben, sich dem Atem hingeben, so gut es möglich ist. Und dann wird es von selber weit, und von selber wird es still. Und nicht, weil es wir machen, sondern weil ganz einfach wir mal nicht machen. Dadurch kann das hochkommen. Mit Pitti geht im Allgemeinen, kommt auch Sukha, geht Hand in Hand mit Pitti. Das ist ein emotionales Gefühl, das feinstofflicher ist wie Pitti. Pitti ist noch sehr mit dem physischen Körper verbunden. Sukha ist mehr mit dem Emotionalkörper verbunden, aus dem wir auch bestehen oder den wir auch haben. Und es ist ein feineres Erleben, eine feinere Energie, die da zu entdecken ist. Und wenn wir Pitti auch einmal ein bisschen ausgekostet haben, und das ist die Voraussetzung, uns dafür empfänglich gemacht haben und uns von Pitti, so wurde es vom Buddha gesagt, vollkommen durchdringen lassen, also vollkommen ansättigen lassen. Er gibt das Gleichnis von Seifenpulver, das man mit Wasser durchtränkt, sodass das ganze Seifenpulver sozusagen durchtränkt ist, ja, und Seife entsteht, so wie es früher eben gemacht wurde oder auch heute noch gemacht werden kann. Und so sollen wir unseren Körper mit Pitti durchtränken. Und vielleicht auch Seifenpulver, vielleicht hat er auch das Gleichnis gegeben, weil in dem Seifenpulver auch so ein bisschen dieses Prickeln drin ist, so ein leichtes Prickeln enthalten ist. Ja. Also auch vielleicht ein Bild, das wir verwenden können. Ja. Und wie gesagt, mit Pitti geht auch Sukha einher. Und Sukha dann, um da hinzukommen, Pitti erst einmal zu erleben, und dann innerlich nochmal so ein bisschen scannen, ist tatsächlich da noch irgendwo was Feineres zu entdecken. Und vielleicht kommt es noch Feinere zur Wahrnehmung, kommt es zum Vorschein. Wenn es zur Wahrnehmung kommt und zum Vorschein kommt, dann Pitti, das Grobe, loslassen und das Feinere einlassen. Sich dem Feinern hingeben, sodass das Feinere, eingelassen wird, dass wir uns dafür empfänglich machen, sodass das sozusagen zur Wahrnehmung kommen darf. Also das ist immer wieder der gleiche Prozess, der da stattfindet. Auf der einen Seite das Loslassen vom Groben und auf der anderen Seite gleichzeitig das Einlassen von dem Nächstfeineren. Das Loslassen ist mehr die männliche Qualität, das Einlassen, das es empfänglich machen, ist mehr die weibliche Qualität. Vielleicht hier an der Stelle nochmal, um ein bisschen Druck auch rauszunehmen aus diesem Geschehen, an der Stelle nochmal. Bitte nicht den Erfolg von dem Meditationskurs davon abhängig zu machen, wie weit ihr in der Vertiefungspraxis gekommen seid. Es ist der Weg, den Buddha gelehrt hat, aber nicht in allen Lehrreden. Er hat auch andere Wege gelehrt. Er hat auch den Weg der Einsicht gelehrt. Und manche sind ganz einfach mehr begabt, die Dinge sofort und sehr schnell und sehr tief zu erkennen, um dadurch die Bereitschaft loszulassen, zu bewerkstelligen. Und manche sind mehr geeignet, diesen Ruheweg auch zu gehen. Also das sind nicht alle gleich. Ja. Manche bringen da vielleicht ein großes Talent mit für die Vertiefungen, so wie Aya Kema, die hatte da wirklich ein unglaubliches Talent, das sie mitgebracht hat. Diese bekannte Geschichte, wo sie mit einem Mönch, alten Mönch in Sri Lanka, den sie nach langen Suchen dann entdeckt hatte und sie hatte den Weg für sich selber gefunden, anhand der Lehrreden zwar, aber hatte niemand, der sie angeleitet hat. Also nicht so schöne Anleitungen, wie wir sie hier haben, sondern sie musste irgendwie sich schon auch da selber so durchkämpfen und wollte natürlich auch eine Bestätigung für den Weg, den sie da beschritten hat, was sie da rausgefunden hat, und hat da diesen alten singhalesischen Mönch gefunden und hat sich dann immer wieder mit dem Mönch getroffen und der hat sie dann auch so ausgefragt, was sie da erlebt. Und dann sind sie wirklich in so das Gespräch, das Setting, also muss man sich vorstellen, war noch ein Mönch dabei, der das alles auch übersetzt hat. Aber es war wahrscheinlich ein hochkonzentriertes Gespräch, da ist jetzt nicht um irgendwas gegangen, sondern nur um die tiefe Praxis. Allein dieses Setting war wahrscheinlich schon geeignet, da auch wirklich ganz präsent und ganz da zu sein. Auf alle Fälle war in dem Gespräch, wollte der Mönch dann irgendwann auch wissen, was Aya Kema, wie sie die achte Vertiefung, diesen Raum von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung, wie sie das erlebt. Woraufhin dann Aya Kema so kurz weggetaucht ist und so sich abgewendet hat und dann nochmal kurz nachgeschaut hat, also nicht jetzt irgendwas erzählt hat, was sie irgendwo gelesen hat oder erinnert, sondern sie ist dann nochmal in ihr eigenes Erleben zurückgegangen und hat dann davon berichtet, wie sie die achte Vertiefung erlebt. Und dann war der alte Mönch war dann schon sehr beeindruckt, also von ihr, weil das ist ihm auch so noch nie widerfahren. Und er hat dann zu ihr gesagt, also ja, hat ihr dann schon so gewisse Anerkennung auch dafür gegeben, oder? Es ist halt so rübergekommen, dass er so ein bisschen erstaunt war. Und dann hat Aya Kema gesagt, ja, ich meditiere ja auch schon seit 20 Jahren. Also, und dann hat er, also das kann ich mir so richtig, kann mir das so richtig gut vorstellen, wie sie da sitzt in ihrem, in ihrer Unbeschwertheit, in ihrem Selbstverständnis. Ich meditiere ja auch schon seit 20 Jahren. Einige von euch meditieren auch schon 20 Jahre und da ist das alles andere als selbstverständlich. Ich meditiere jetzt auch schon viel, viel länger als 20 Jahre und das ist alles andere als ganz selbstverständlich, da immer in diese Bereiche auch zu kommen. Klar, natürlich leichter als früher, aber also so wie Aya Kema, muss ich ganz einfach sagen, sie war da schon eine Ausnahmeerscheinung, eine große, große Mystikerin. Und dann hat der Mönch eben gesagt, du meditierst jetzt nicht 20 Jahre, du meditierst schon 20 Leben. Ja. Also, ob es stimmt oder nicht, aber auf alle Fälle ganz eine schöne Anekdote. Ja, Sukha, wenn Sukha dann hochkommt, das ist hier oben mehr in dem Bereich, im Herzbereich, wo auch die liebende Güte auch zu finden ist. Und manchmal ist es auch gar nicht so klar, ist jetzt die Liebe, diese Emotion oder ist jetzt die Sukha, diese zweite Vertiefung. Und man muss jetzt da auch nicht so, das bedingt sich vielleicht auch ein bisschen gegenseitig. Also das ist eben auch ein Gefühl, das hier ist und das sehr weit wird und sehr, sehr, sehr licht ist und sehr, sehr liebevoll auch ist, dieses Sukha-Gefühl. Also und eben auch nochmal ein bisschen ruhiger ist wie dieses Pity. Ja. Und was hier, und das ist vielleicht ganz, ganz wichtig zu erkennen, was hier auch erkannt wird, ja. Es ist tatsächlich in mir vorhanden. Ja. Also diese anderen Welten, die sind tatsächlich in mir vorhanden. Das ist jetzt nicht ein Märchen, das der Buddha erzählt hat oder das Aya Kema erzählt hat, sondern es ist tatsächlich vorhanden. Also wir haben da ein Erlebnis natürlich, das sehr befreiend ist, das sehr verändernd sein kann, weil es uns ganz einfach auch zeigt oder deutlich vermittelt, das Glück, das ich vielleicht bis jetzt doch irgendwie in der Außenwelt auch gesucht habe, das ist tatsächlich in mir. Und man stellt sich einmal vor, die Menschheit als Ganzes würde das erkennen, dass das Glück in uns zu finden ist und nicht da draußen zu finden ist. Ja, das wäre natürlich der Zusammenbruch von der ganzen Marktwirtschaft und von der ganzen Werbeindustrie. Das wird das alles total in Frage stellen und vernichten. Ja. Auch zu Buddhas Zeiten waren schon ähnliche Situationen da. Der Buddha wurde zum Beispiel auch als Wachstumsvernichter bezeichnet. Also es hat sich natürlich auch auf die damaligen Händler und wahrscheinlich haben die auch gesagt, der macht uns ja das ganze Geschäft kaputt, wenn der ständig da irgendwie rumerzählt, dass das Glück hier drinnen zu finden ist und wie kriegen wir unsere tollen Stoffe noch los, unsere guten Gewürze los. Also natürlich ein Riesenschritt in Richtung Befreiung und in Richtung Wahrhaftigkeit und auf unserer Reise. Ja, es stimmt tatsächlich, wir tragen das Glück in uns. Ja. Wir tragen diese neue Welt, dieses neue Bewusstsein, dieses Feinstoffliche, diese Deva-Bereiche oder wie immer wir dazu sagen wollen, es ist alles in uns vorhanden. Ja. Wenn wir in der Meditation so reingekommen sind, gut reingekommen sind, dann anschließend rekapitulieren. Ganz, ganz wichtig. Nicht nur, wenn wir gut reingekommen sind, eigentlich immer auch sich ein bisschen Zeit nehmen, am Ende der Meditation nochmal zu schauen, was habe ich heute ein bisschen anders gemacht? Warum bin ich heute mal gut reingekommen? Oder warum bin ich heute gar nicht reingekommen? Was ist schiefgelaufen? War ich nicht mehr achtsam im Alltag? Ja, oder habe ich mir wieder erlaubt, an Gott und die Welt zu denken? Oder was auch immer. Ja. Habe ich wieder meine alten Probleme hochgeholt? Oder habe ich doch mal kurz das Handy rausgeholt, um vielleicht zu Hause nochmal zu schauen, ob alles in Ordnung ist? Garantie, dass man dann aus dem Kurs rausgerissen wird. Klar, dann ist man wieder weg, dann ist man wieder mit zu Hause beschäftigt, ganz klar. Ja. Also dann nochmal rekapitulieren, was habe ich da gemacht? Wie habe ich mich vorbereitet? Habe ich mir Zeit genommen? Habe ich diese Elemente, die ich heute ja, denke ich, ausführlich nochmal beschrieben habe, habe ich die nochmal beachtet und war dann gut vorbereitet und bin dadurch viel leichter und viel entspannter reingekommen und ist viel, viel selbstverständlicher geworden. Ja, das ist wichtig. Und dann natürlich auch immer wieder sich gerade am Ende von einer guten Meditation, sich zu vergegenwärtigen, auch das ist vergänglich. Also um diesem Anhaften, ja, jetzt möchte ich sofort wieder dem gleich entgegenzuwirken, auch das ist vergänglich. Ja. Loslassen, wieder ganz von neu anfangen, neuer Augenblick, neuer Moment. Das Leben fließt.